Gleich zu Anfang möchte ich euch etwas herausfordern. Eine Frage. Habt ihr Feinde? Feinde? Also Menschen, die euch nicht wohlgesonnen sind? Gibt's, ja. Okay. Es soll ja vorkommen. Ich finde, wenn jetzt jemand mit Nein antworten würde, würde ich mich höchst verwundern. Weil das ist normal im Leben, dass Feindschaften entstehen. Und nicht nur, dass sie anhalten.
Ich habe keine Feinde.
Du hast keine Feinde?
Dann
vielleicht bist du unnormal. Kann sein, ja. Ja. Er weiß es noch nicht. Es kann auch sein, ja. Ja. Aber es, wenn wir einen Blick in die Menschen tun, und zu unseren Nachbarn, auf Arbeit, Familie, dann mal genauer überlegen, dann ist es nicht nur so, dass hin und wieder verhärtete Beziehungen da sind, wo man vielleicht trotz einer Liebe, die im Anflug da ist, sich doch abgrundtief auch hasst, sondern dass auch immer wieder neu aus, was weiß ich, welchen Situationen Feindschaften entstehen. Und die kommen plötzlich und damit müssen wir umgehen. Das macht das Leben etwas kompliziert und schwierig. Und wie geht ihr damit um? Zurückhassen. Das ist ein gutes Rezept. Es steht nämlich im Psalm 139, Vers 21. Dort sagt der Psalmist: Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Klare Kante. Das kann man nachvollziehen. Das ist menschlich. Wenn mir jemand ans Leder will, dann soll der mal sehen. Nun ja, seitdem Christus diese Welt betreten hat, gibt es andere Spielregeln, denen wir uns unterstellen können, wenn wir wollen. Und das lesen wir in Matthäus 5, die Verse 43 bis 48. Jesus sagt: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne des Vaters seid, eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Es ist das Gebot der Feindesliebe, welches die Christen über Jerusalem, über Israel hinaus bekannt gemacht hat und welches so ganz anders ist als die Prinzipien, die normal in der Welt gelebt werden. Und es ist ein Gebot, welches auch hier in unserer Gemeinde gelten darf, welches ausgelebt werden darf. Und auch wenn wir vielleicht Feindschaft jetzt nicht offen austragen, so ist es hilfreich, auch die verborgenen Vorbehalte, die man im Herzen hat, auch in sich selbst zu reflektieren und zu prüfen. Es ist gut, sich selbst an den Maßstäben, die Jesus setzt, zu messen. Er sagt etwas von Feindeslebe. Und in Lukas 18, in Lukas 6, Vers 36 bis 37, spricht er: Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß. Und man wird in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Es klingt fast so, als wäre es ein Gesetz, welches man anwenden kann, einfach so. Ich glaube, es ist es auch. Wir können dieses Gesetz in unserem Leben verwirklichen. Wir können es umsetzen. Aber was haben wir davon? Glück? Okay. Das klingt ganz so, als wenn es aus der Erfahrung kommt. Ja. Wir lesen in Lukas 18, Vers 28 bis 30. Und Petrus aber sprach zu Jesus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir, Jesus, nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Also, es ist eine Wirkung, die sich entfaltet, wenn man die Gebote, die Jesus uns gegeben hat, ernst nimmt, die auch in diesem Leben schon sichtbar ist. Und natürlich, vom ewigen Leben ganz zu schweigen, aber selbst nur für dieses Leben würde es sich schon lohnen zu leben. Denn es gibt so viele Beziehungen, die kaputt gehen, weil Feindschaft nicht aufhört. Weil Barmherzigkeit gestorben ist und weil man nur noch Kram in der Seele hat. Und das soll nicht sein. Das ist nicht gut. So möchte ich euch heute von einer Person des Glaubens erzählen, die das buchstabiert hat. Corrie ten Boom. Eigentlich genannt Cornelia Arnolda Johanna ten Boom. Sie ist in Amsterdam geboren. Vielleicht haben wir mal ein Foto von dem Geburtshaus, von dem Wohnhaus. Dieses Haus steht in Harlem. Harlem ist eine Stadt zwischen der Nordsee und Amsterdam. Und dort hat sie mit ihrer Familie gewohnt. Ihrem Vater, der Uhrmacher war, anerkannter Uhrmacher in der ganzen Stadt, nicht nur wegen seiner Kunstfertigkeit, Uhren zu reparieren, sondern auch wegen seinem großen Herz anderen Menschen gegenüber. Der Vater von Corrie, er mochte Kinder. Er selbst hatte mit seiner Frau, ich glaube, 5 Kinder waren es, aber immer, wenn er von einem Leid hörte, dass es Kinder gab, die keine Heimat hatten, hat er sie ins Haus genommen. Ihr seht dieses Haus. Es ist sehr schmal, der typische niederländische Charme. Viel Platz ist da nicht. Unten ist die Werkstatt. Dort wird mit Kunden gesprochen, dort wird repariert. Dort sind Uhren ausgestellt, die überall ticken und die jeden Tag abgeglichen werden, ob sie noch genau gehen. Und eine Etage höher sitzt die Familie. Dort sitzt sie zum Essen, dort sitzt sie zur Andacht, dort empfängt sie Freunde und dort sind auch die Kinder ohne Heimat mitten integriert. Sie sitzen am Tisch, genießen die Gemeinschaft und hören aus der Bibel. Vielleicht hören Sie auch diese Worte, die wir gerade eben gehört haben, die von Barmherzigkeit reden, von Feindesliebe. Das Herz des Vaters war jedenfalls enorm groß. Seine Frau ist dann gestorben und so lebte in dem Haus noch die Corrie, die dann auch Uhrmacherin lernte. Es war die erste Uhrmacherin mit Diplom, also als Frau, in der Niederlande. Und sie lebte dort mit ihrer Schwester, der Betsy, und sicherlich noch vielen anderen, die dabei waren. Einige waren schon ausgezogen, aber es geht um die drei. Der Vater, Betsy, die Schwester und Corrie. Und sie lebten ihr Leben ganz normal, in guter Freundschaft mit ganz Harlem. Sie hatten das 100-jährige Jubiläum ihrer Firma und die Leute kamen von überall hergeströmt und wollten dem alten Uhrmacher gratulieren. Eben, weil er der Freund von Harlem war, weil er bekannt war für seine Güte, für seine Menschlichkeit. Ja, und das hätte ja so weitergehen können, wenn dann nicht eine schwere Zeit angebrochen wäre. Ja, schauen wir uns mal ein Bild von Corrie an. Das ist sie, die Uhrmacherin. Es begann die Kriegszeit des Zweiten Weltkriegs. Holland hoffte immer noch, dass es durch seinen neutralen Status vielleicht gar nicht involviert werden würde in Kampfhandlungen, so wie im Ersten Weltkrieg. Es hoffte immer noch, dass es so vorbeiging aus dem Nachbarland, aus dem man es hörte, dass es dann vor der Grenze Halt machte und einen nicht berührte. In Holland lebten viele Juden, die ebenfalls Hoffnung schöpften, doch wenigstens in Holland einigermaßen in Sicherheit zu sein. Aber diese Hoffnung sollte sich als trügerisch erweisen. Noch sagte Hollands Premier, wir werden nicht von Deutschland erobert. Und 5 Tage später wurde Holland durch Deutschland erobert. Und mit dieser Eroberung kam Krieg. Es ging relativ schnell. Die Holländischen hatten nicht viel entgegenzuhalten. Und so wurde auch die gesamte Stadtverwaltung den Deutschen unterstellt, inklusive der deutschen Prinzipien im Umgang mit anderen. Und so kamen auch Menschen in Gefahr, insbesondere das jüdische Volk. Der Vater von Corrie sagte, die Juden, das ist Gottes Lieblingsvolk. Wir wollen sie achten und ehren. Und er kannte viele Juden in der Stadt und er hatte gute Gemeinschaft mit ihnen. Und sie kamen in ihr Haus, sie hatten eine wunderbare Wohnstube mit Klavier drin, gut eingerichtet, und dort sangen sie Lieder, jüdische, christliche. Und sie lobten ihren Schöpfer und genossen die Gemeinschaft. Und jetzt auf einmal, hieß es, sollte auch diese Menschengruppe neben anderen ausgegrenzt werden. Es kamen schreckliche Nachrichten. Auf einmal waren Menschen verschwunden. Sie wurden abgeholt. Keiner weiß wohin. Menschen mussten einen gelben Stern tragen. Sie durften nicht mehr arbeiten. Sie wurden drangsaliert. Sie hatten Not. Und wenn es ganz schlimm kam, dann blieb ihnen noch ein Weg. Der Weg zu diesem Haus, in dem Corrie, ihr Vater und ihre Schwester Betsy wohnte. Und sie öffneten die Tür und ließen ausnahmslos jedem, der Hilfe brauchte, herein. Wisst ihr, und es ist nicht nur schlimm, dass eine Gesellschaft hin und wieder Menschen ausgrenzt, sie in ihren Rechten beschneidet, ihnen vorenthält, was menschlich so wichtig ist. Es ist noch viel schlimmer, dass diejenigen, die diesen ausgegrenzten Menschen helfen wollen, genauso ausgegrenzt werden. Es stirbt jede Barmherzigkeit im Volk. Die Liebe geht zugrunde, weil man einander nur noch misstraut, einander Feind ist. Etwas sich aufbaut, das nur noch dem eigenen Schutz dienen will. Welche Mauer dagegen kann halten? Wer hat den Mut, dagegen anzustehen? Woher kommt die Kraft? Und diese Kraft entspringt aus den Worten von Jesus und aus dem, was er für uns getan hat. Und diese Kraft wirkte in dem Vater von Corrie. Sie wirkte in Corrie selber und in ihrer Schwester Betsy. Sie konnten gar nicht anders, als die Tür öffnen und Menschen hineinlassen, die verfolgt wurden. Und sie wussten, dass sie selbst in Lebensgefahr waren. Sie taten es trotzdem. Sie dachten, sie taten es heimlich. Eigentlich wusste halb Harlem, dass sie das taten. Aber im Stillen wurden sie geachtet. Und deswegen konnten sie über ein Jahr lang dieses Werk in Ruhe tun. Ja, es bildete sich eine richtige Untergrundgesellschaft aus, die dafür sorgte, dass Menschen in Not Schutz bekamen. Und so war das auch in diesem Haus, dass die Menschen aus dem Untergrund gesagt haben, das kann nicht so sein. Ihr müsst einen Plan B haben. Wenn die Deutschen kommen und euer Haus durchsuchen und sie finden dort Juden, dann seid ihr dran. Dann ist die Sache vorbei. Ihr bringt euch und andere in Gefahr. Und so wurde ganz oben im obersten Zimmer wurde ein kleiner Raum abgeteilt mit einer Zwischenwand, festgemauert. Und in einem Kleiderschrank wurde ganz hinten in der untersten Etage wurde so ein Zugbrett angebracht, welches man öffnen konnte und hineinschlüpfen konnte. Dieser Raum war ganz klein, 1 Meter breit, 3 Meter lang, erreichte aber, dass einige Menschen dort Zuflucht finden konnten. Und dann wurde geprobt. Es gab einen elektrischen Summer, der von unten betätigt werden konnte bei Gefahr. Und dann wurde die Zeit gestoppt. Wie schnell die Menschen, die im Haus waren, in der Wohnstube, in diesem Versteck waren. Und es wurde immer besser. 1 Minute war eine gute Zeit. Und Corrie wurde öfters im Schlaf geweckt. Und dann wurde sie angebrüllt. Wo hast du die Juden versteckt? Und sie musste antworten. Und sie hat x-mal falsch geantwortet. Es wurde geprobt, so lange, bis es klappte. Wie schlimm muss eine Gesellschaft sein, damit das nötig wird? Es ging lange gut, viel zu lange. Und dann wurden sie verraten. Corrie wird uns nachher selbst noch erzählen. Und sie wurden durchsucht. Und sie wurden mitgenommen. Sie wurden ins Gefängnis gesteckt. Aber die Juden, die sich in ihrem Haus aufgehalten hatten, konnten das Versteck rechtzeitig erreichen und sie wurden nicht gefunden. Und der Kommandant, der das Haus durchsuchte, sagte, hier muss es ein Versteck geben. Das hat der Teufel selbst gebaut. Sie haben es nicht gefunden. Wir werden das Haus so lange umstellen, bis sie rauskommen. so viel kann ich verraten, die dort versteckt waren, sie haben es dann doch geschafft, rauszukommen. Über das weitere Schicksal weiß ich nicht viel, aber die Arbeit hat Früchte getragen. Und nun waren Corrie und Betsy und der Vater in einem Gefängnis in Holland. Und sie wurden behandelt. Menschlichkeit kann man dazu nicht sagen. Es waren Kriegszeiten, es war grausam, mit den heutigen Gefängnissen in keiner Weise zu vergleichen. Der Kommandant des Gefängnisses sah den Vater, der inzwischen 70 Jahre war, wie sie ihn zu sich kommen und sagte, so ein alter Mann im Gefängnis, das ist nicht gut. Geh nach Hause. Sag mir, dass du aus deinen Fehlern gelernt hast und dass du das nicht wieder tun wirst. Der Vater sagte, wenn ein Mensch in Not an meine Tür klopft, werde ich ihn hineinlassen. Das war im Prinzip sein Todesurteil. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Worte, wenn ein Mensch in Not an meine Tür klopft, werde ich hineinlassen. Das Selbstverständlichste im Leben wird verboten, wird geächtet. Der Vater blieb im Gefängnis und aufgrund seines Alters ist er auch dort recht bald gestorben. Er konnte die widrigen Bedingungen nicht ertragen. Und Betsy und Corrie blieben im Gefängnis. Corrie kam in Einzelhaft. Die Ameisen, die ihre Zelle besuchten, wurden ihre Freunde. Und sie schilderte ihre Erlebnisse in einer Weise, die ihnen schon zu Herzen gehen. Und dann kamen die Deutschen mit der Front in Berührung, der Gegenfront, die sich aufbaute, den Engländern, den Amerikanern. Und das Gefängnis wurde geräumt. Und Corrie und Betsy kamen in das KZ Ravensbrück in Mecklenburg-Vorpommern. Betsy litt schwer, sie konnte kaum laufen. Die Umstände waren widrig und hart. Aber Betsy hatte ein Gemüt, als wenn sie vom anderen Stern kam. Ihre Schwester fragte, ist das meine Schwester? Woher kommt sie? Sie konnten eine Bibel hineinschmuggeln, eine kleine, wie auch immer. Und dort machten sie Bibelstunden in dieser großen Baracke, weit überfüllten. Und sie lasen vor den immer mehr werdenden Gefangenen, saget Gott Dank in allem, was ihr habt. Auch für diese schrecklichen Läuse, die den Körper von oben bis unten zerstechen und piesacken. Betsy sagte, ja, auch für die Läuse. Corrie verstand das nicht. Wer war ihre Schwester? Woher nahm sie diese Kraft? Später stellte sich raus, dass die Läuse wirklich ihre Freunde waren. Denn dank der Läuse wurde diese Baracke von den Aufsehern wie die Pest gemieden. Und sie konnten Bibelstunde halten. Sie konnten Barmherzigkeit dort üben, wo es null Barmherzigkeit gab. Auch unter den Gefangenen. Jeder hatte nur noch einen Tunnelblick und war damit besorgt, das eigene Leben irgendwie zu retten. Corrie wurde schwächer und schwächer und sie überlebte diese Strapazen nicht. Betsy, die Schwester. Cori aber hielt durch. Und eines Tages kam sie wieder in die Freiheit. Ich finde es spannend, in das Leben von Menschen zu blicken, die das Evangelium von Jesus buchstabieren. Und man weiß nie, was das Leben bringt, was es morgen bringen wird. Wenn der Krieg nicht dazwischen gekommen wäre, sie wären eine ganz schlichte, einfache, normale Familie gewesen. Niemand hätte von ihnen gehört. Aber das, was passiert ist an Schrecklichen, an Furchtbaren, hat hier eine Stärke gebracht, die nach dem Krieg von aller Welt bewundert wurde. Zum Schluss hören wir einen kurzen Ausschnitt aus einer Predigt von ihr, die sie nach dem Krieg hielt. Ihr wichtiges Anliegen war die Versöhnung zwischen Tätern und Opfern, dass Menschen wieder atmen konnten, dass auch die, die in Versuchung geraten waren, Menschen zu verraten, dass sie wieder leben konnten. Und so wurde auch dieses Haus wieder eine Begegnungsstätte zwischen diesen Menschen. Das ist die Cori, so wie sie auch nach dem Krieg umhergezogen ist und gepredigt hat. Wir hören jetzt diesen Ausschnitt.
Ich selbst habe sehr viel gelitten im Gefängnis und Kassett. Meine Schwester schrieb von ihrer Erfahrung in zwei Gefängnissen. Aber schrieben wir haben alles vergeben. Und diese Vergebung ist ein ganz kleines Beispiel von die Vergebung, die dir wartet, wenn du Jesus als dein Heiland aufnimmst. Wenn du deine Sünden bei Jesus bringst, dann wirst du noch viel mehr Vergebung finden, als das wir dir geben. Dies ist nur ein ganz kleines Beispiel von dem Ozean von Liebe und Vergebung, die es gibt bei Jesus. Darum nehme Jesus auf, bring ihm all deine Sünden. Und dieser Mann schrieb, dass er mich vergeben konnte. Das ist für mich solch ein Wunder, dass ich die Freiheit genommen habe, auch geht nach Jesus meine Sünden zu bringen. Ich habe ihm alles gebracht und ich habe nicht wieder gelesen, was er mit meinen Sünden tun will. Dieser Mann ist gestorben, nach einer Woche getötet, aber versöhnt mit Gott. Nun kann es sein, dass einige denken, ja, die Leute wohnen der Schwester, die muss doch gut sein, dass sie solche Einwand vergeben können. Aber ich kann dir sagen, Leute wohnen der Schwester können solche Einwand nur hassen. Er ist die Ursache gewesen für den Tod von die liebste Vater von der Welt und die liebste Schwester von der Welt. Ich kann sie nicht vergeben, ihm nicht vergeben, aber Jesus sagt es. Jesus in mir. Ich habe hier eine Münze. Und ich probiere diese Münze schwimmen zu lassen auf Wasser. Dann wissen wir alle, durch den Gesetz vom Schwergewicht fällt es nach unten. Und wenn ich es auch ganz vorsichtig probiere, es ist nicht möglich, es schwimmen zu lassen. Aber wenn ich es verbinde mit diesem Stückchen Holz, jetzt kann es schwimmen. Das Gesetz vom Schwergewicht ist gerade so stark als wie zuvor. Aber es gibt ein anderes Gesetz. Das Gesetz, das macht das Holz schwimmen kann. Diese Münze bin ich. Meine sündige Natur und der Kraft des Teufels macht mich immer wieder fallen und schwimmen. Wie ich es auch probiere, um gut zu sein, ich kann es nicht. Aber wenn ich verbunden bin mit Jesus Christus, sein Hand, der mich lässt, haltet mich fest.
Ein Zitat von ihr zum Ende. Sie sagt, jedes Erlebnis, das Gott uns schenkt, jeder Mensch, den er uns im Leben schickt, ist die vollkommene Vorbereitung auf die Zukunft, die allein er sehen kann.